Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Professor Dr. David Matusiewicz. Professor Dr. David Matusiewicz zählt zu den bekanntesten Köpfen der digitalen Gesundheit in Deutschland. Mit 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Gesundheit ist er die Stimme der digitalen Medizin. Sein letztes Buch, Zukunft Apotheke, wurde beim Gesundheitswirtschaftskongress 2024 ausgezeichnet. David Matusiewicz kann als Keynote-Speaker, Moderator und Berater gebucht werden. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter dxmg.de.
Wenn man in der Klinik arbeitet, gerade wenn man sehr frisch von der Uni kommt, eine Menge Dienste vielleicht hat, dann hat man kaum noch einen Nerv für solche Themen wie Tarifpolitik, Arbeitskampf, Überstunden, Auszahlungen, Regelungen, Opt-in, Opt-out. Das überrollt ein regelrecht, gerade wenn man das alles noch nie gesehen hat, davon noch nie gehört hat in der Uni-Zeit. Und ich glaube, die wenigsten haben das in ihrer Studentinnenzeit mitbekommen, dass da echt eine Menge los ist. Und dass da aber eine Menge los ist, das ist auch Fakt. Wenn man sich mal so die Schlagzeilen der letzten, na, sagen wir mal 6 Monate angeguckt hat, da war viel am Start, da gab es auch viel Streik. An den Unikliniken hat es auch durchaus was gebracht. An den kommunalen Häusern sind Verhandlungen am Laufen, da bringt es noch nicht so wahnsinnig viel. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber wir von der Dosis Wissen in unserem Team haben uns gedacht, das müssen wir uns doch mal genauer anschauen. Das betrifft im Grunde genommen jeden, jede, der fertig ist, die Fachärztin werden will. Denn man muss immer irgendwann im Krankenhaus arbeiten. Das sehen ja unsere Weiterbildungskataloge vor, dass wir alle Zeit im Krankenhaus verbringen. Und spätestens da bekommt man früher oder später wahrscheinlich so eine Regelung eben auch mal hingelegt. Opt-in, Opt-out. Was bedeutet das ganz konkret und muss das eigentlich immer noch so ein wahnwitziger Knochenjob sein? Darüber haben wir gesprochen und zwar mit der Expertin, die da wirklich tief drin ist im Thema, mit Dr. Susanne Jona. Sie ist seit 2019 erste Vorsitzende des Marburger Bundes, des Bundesverbands des Marburger Bundes und seit 2023 ist sie Vizepräsidentin der Bundesärztekammer. Zudem ist sie Fachärztin für Innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Krankenhaushygiene und arbeitet auch weiterhin als Oberärztin für Krankenhaushygiene im St. Josephs Hospital in Rüdesheim in Hessen. Und ich habe sie in Berlin getroffen beim Marburger Bund und habe mir das mal alles ganz genau erklären lassen. Und weil das natürlich alles nicht einfach so in 10 Minuten passt und weil man da sich auch die Zeit mal richtig nehmen sollte, um seine eigenen Arbeitsbedingungen und wie man sie vielleicht verbessern kann, unter die Lupe zu nehmen, haben wir aus der heutigen Dosis Wissen ein Dosis Wissen Spezial gemacht. Und zudem heiße ich euch jetzt herzlich willkommen.
Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh, eigentlich in kompakten 10 Minuten, heute aber für das Spezial eine längere Ausgabe. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 8. August. Aufgezeichnet haben wir das Gespräch mit Susanne Jona vergangene Woche am 31. Juli.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und weil wir ein Spezial haben, schlage ich euch jetzt vor, am besten ihr entspannt euch ein bisschen, gönnt euch eine Pause, holt euch eine große Tasse Kaffee und dann starten wir. Also Frau Dr. Jona, es freut mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns von der Dosis Wissen zu sprechen. Herzlich willkommen in unserem Spezialpodcast. Das machen wir ja heute auch ein bisschen länger als normalerweise die 10 Minuten. Alleine weil zum einen das Thema natürlich so wichtig ist, dass es mehr Zeit in Anspruch nehmen muss. Und zum anderen, weil dieses Thema so komplex und auch schon so schwierig ist, wie wir gleich feststellen werden, dass das natürlich nicht in 10 Minuten geht.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie sich dieses wichtigen Themas annehmen.
Ich habe so ein bisschen überlegt, es ist ja unfassbar viel in letzter Zeit auch für Sie als Marburger Bund, als verhandelnde Personen los gewesen. Es gab ein paar Sachen, die gut gelaufen sind, ein paar Sachen, die jetzt gerade aktuell nicht so gut gelaufen sind. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Aber wenn Sie jetzt, ich habe mir das Stichwort Opt-out-Regelung rausgegriffen, weil ich glaube, das begegnet uns allen, die in der Klinik irgendwie anfangen. Und wir müssen ja alle irgendwann mal in die Klinik, begegnet uns definitiv. Ich glaube, ich kenne niemanden aus meinem ärztlichen Bekannten- und Freundeskreis, der das nicht unter die Nase gehalten bekommen hat. Und man steht aber immer so davor und weiß eigentlich gar nicht, was ist denn das? Was kommt Ihnen so spontan in den Sinn, wenn Sie das hören? Opt-out-Regelung.
Naja, das ist zunächst mal so, dass Opt-out-Regelungen überhaupt nur möglich sind, weil es Tarifverträge gibt. Also wir haben ja ein Arbeitszeitgesetz und das sagt ja 48 Stunden, da ist die Wochenarbeitszeitgrenze. Und nur aufgrund von Tarifverträgen lässt das Arbeitszeitgesetz davon Ausnahmen zu und ermöglicht dann also eine noch längere Arbeitszeit. Wir haben in unseren Tarifverträgen jetzt in der Regel 56 Stunden Wochenarbeitszeit Maximum mit Opt-out-Regelung stehen. Und zwar nur dann, wenn in relevantem Umfang für die Ärztinnen und Ärzte Bereitschaftsdienst stattfindet, beziehungsweise sie daran teilnehmen. Nur dann ist das möglich. Das heißt, was oft vergessen wird, wenn über Tarifverträge gesprochen wird, dann denken die meisten, die hören Tarifverträge über denken natürlich an finanzielle Regelungen, aber auch an Einschränkungen. In Wirklichkeit ist das hier ja sogar für die Arbeitgeber eine Öffnung, eine Möglichkeit, Ärztinnen und Ärzte noch flexibler einzusetzen aufgrund des Tarifvertrags. Also fast ein Geschenk für die Arbeitgeber. Aber wir haben natürlich ganz klar gesagt, das geht nur, wenn individuell die Ärztinnen und Ärzte dem zustimmen. Das heißt, genau wie Sie vorhin gesagt haben, jeder kriegt es unter die Nase gehalten, wenn er seinen Arbeitsvertrag unterschreibt. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen dann auch genau wissen, was sie da unterschreiben. Man kann das dann zwar auch im Verlauf noch mal kündigen, wenn man dem zustimmt, aber dann hat das noch ein halbes Jahr Vorlauf.
Ja, was würden Sie diesen ganz jungen Kolleginnen und Kollegen raten, wenn Sie das so sehen? Was machen die? Was sollten die damit jetzt erstmal machen? Was muss man sich im Vorfeld klar machen, wenn man da reingeht und dann hat man plötzlich diesen Papierwust, man ist froh, man hat jetzt endlich die erste Stelle angeboten bekommen. Ich weiß noch, dass mir mehrfach gesagt wurde, ja, Sie haben ganz wunderbar, sieht das auf dem Papier aus, aber wenn Sie Berufserfahrung mitbringen würden, das hört sich ein bisschen komisch an, so als Anfängerin. Genau, was macht man da am besten?
Ja, also am besten lässt man sich tatsächlich beraten. Das empfehlen wir auch allen unseren Mitgliedern, sich im jeweiligen Landesverband beraten zu lassen. Natürlich sind viele dieser Arbeitsverträge Standardverträge und sind auch in Ordnung und geprüft und so weiter. Aber die Tücke steht manchmal im Detail oder im Kleingedruckten. Insofern empfehlen wir immer, eine Beratung durchführen zu lassen. Und dafür haben wir so viele Verbandsjuristen, die einen Blick werfen können und dann auch Sicherheit geben. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass man selber erstmal auch wissen muss, was unterschreibe ich denn da? Ne? Was ist eine Opt-out-Regelung? Das weiß ich nicht, wenn ich von der Uni komme.
Nein, also das hat uns mit Sicherheit niemand erklärt. Das weiß ich noch.
Genau, also das ist auch wichtig. Auch das ist ja mit einer der vielen Gründe, warum bei uns mehr als 141.000 Kolleginnen und Kollegen Mitglieder sind, weil wir diese Beratung stellen. Und das andere ist aber, was ich jedem empfehlen würde, wenn man eine Stelle neu irgendwo anfängt, nicht nur die erste, auch weitere, sich mal in der Kollegenschaft fragen, ob jemand mal Zeit hat, sich auszutauschen. Einfach mal zu hören, wie ist denn das in der Abteilung? Es ist ja ein großer Unterschied, ob ich dann höre, naja, in dieser Abteilung haben 80% der Kollegen das unterschrieben, das Opt-out, und arbeiten auch alle so. Oder ob ich erfahre, naja, also wir haben das, unsere Abteilung haben die allermeisten Kollegen das vor einem Jahr gekündigt, weil. Also auch das sind wichtige Infos. Man kann auch mal fragen, gibt's im Betriebsrat eine Ärztin, einen Arzt, weil die dann auch einen Überblick über die über das Gesamtkrankenhaus haben. Das lohnt sich immer mal, solche Gespräche zu führen.
Also auch schon, wenn man drin ist und jetzt meinetwegen schon unterschrieben hat oder auch nicht unterschrieben
hat. Auch dann
hat,
ist das möglich, aber gerade
umhorchen.
Auch ganz am Anfang einfach mal die Kolleginnen und Kollegen fragen, wie ist es denn so? Wie ist die Arbeit hier im Haus? Und da wird man sicher häufig auch viel Positives hören.
Hoffentlich.
Hoffentlich, das bestärkt einen dann, dass man beim richtigen Arbeitgeber gelandet ist. Aber sollte das nicht so sein, wäre das ja auch ein Grund, vielleicht mit zu überlegen, ob man so eine Unterschrift tätigt oder auch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und was beim ersten Teil Ihrer Antwort schon so ein bisschen mitklang, nicht jede Opt-out-Regelung ist offenbar gleich. Weil wenn das dann so individuell besprochen und angeschaut werden muss, da gibt's also durchaus Feinheiten, auf die dann auch zu achten ist, wo man ins Kleingedruckte gucken muss, ja, was steht da eigentlich drin, was bedeutet in dieser Klinik, in dieser Abteilung jetzt eigentlich Opt-out.
Genau, und Opt-out, wenn wir sagen, das haben wir ja vorhin gesagt, die Voraussetzung ist im relevanten Umfang Bereitschaftsdienst, dann kann ja ein Bereitschaftsdienst in einer Klinik auch so sein, wie er sein sollte. Aber es gibt auch, und das wissen wir ja, Häuser, die den Bereitschaftsdienst so auslegen, als wäre es fast Vollarbeitszeit, was es natürlich nicht sein darf. Und wenn ich weiß, die Dienstbelastung ist so hoch, das heißt, ich komme in den Bereitschaftsdiensten, wo ich ja eigentlich nur in Ausnahmefällen arbeiten sollte, nicht in mehr als der Hälfte der Bereitschaftsdienstzeit arbeiten sollte, wenn das nicht passt in dieser Klinik, dann ist man wahrscheinlich besser beraten, die Opt-out-Regelung nicht zu unterschreiben.
Ja, und jetzt würde ich ganz gerne zu sprechen kommen auf die Verhandlung. Da ist ja in letzter Zeit sehr, sehr viel gelaufen. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Der Marburger Bund hat ja im Anfang des Jahres, oder sagen wir mal so vor ein paar Monaten im März, gab es dann eine ganz erfreuliche Einigung, unter anderem mit meiner alten Uni hier um die Ecke, mit der Charité, aber auch mit anderen Universitätsklinika. Da haben sie sich gut ein- oder sagen wir mal zufriedenstellend einigen können. Aber auf der anderen Seite gab es jetzt dann auch gerade just Gespräche, vor allen Dingen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden, die nicht ganz so gelaufen sind. Könnten Sie da noch mal ganz kurz umreißen, was gab's Gutes, was konnte da in den Uniklinika für einen Schritt gegangen werden, der positiv war, und was hat jetzt mit dem Start noch gar nicht so gut hingehauen?
Naja, der Tarifvertrag mit den Uniklinika, den wir abgeschlossen haben, da sind wir auch nicht nur glücklich mit, das muss ich schon so sagen.
Ja.
Sind wir aber auch nie. Also man kriegt ja nie, eine Tarifverhandlung ist ja immer ein Geben und Nehmen, und man kriegt nie alles, was man will. Das ist normal. Also dass man aus Tarifverhandlungen rausgeht und sagt, das war jetzt alles fantastisch. Das gibt's weder auf Arbeitgeber- noch auf Arbeitnehmerseite. Das ist auch okay, das wissen wir.
Ist halt ein Kompromiss, ne?
Es ist immer ein Kompromiss. Das ist auch in Ordnung.
Ja.
Tatsächlich versuchen wir und haben es auch schon bei den Uniklinika angefangen, das Thema Schichtdienst anzugehen. Mhm. Also Kolleginnen und Kollegen müssen ja, ärztlicher Beruf ist nun mal 24/7, 365, das wissen wir. Deswegen sind wir ja auch bereit, solche Opt-out-Möglichkeiten in Tarifverträgen zu geben. Diese Belastung im Schichtdienst ist eben doch hoch. Sie ist sehr alt, die Regelungen, die es da gibt in den Tarifverträgen. Und wir wissen, dass Kolleginnen und Kollegen ja gerade in den Nachtstunden, in den sehr späten Abendstunden, dass die Belastung auch auf die eigene Gesundheit durch diese Tätigkeit erheblich ist. Und deswegen sind wir eben der Meinung, müssen diese, gerade diese belastenden Stunden eben auch deutlich besser vergütet werden. Und Das sehen die Arbeitgeber noch nicht so. Es gibt ja jetzt zwar auch schon Zuschläge für die
Schichtdiensttätigkeit. Also Nacht- und Wochenenddienstzuschlag, den gibt es schon.
Den gibt es, aber der ist eben doch finanziell nicht so, wie er sein müsste, unserer Auffassung nach. Und das kann man durchaus ja auch vergleichen. Es gibt ja auch andere Berufe, die man nachts oder am Wochenende arbeiten müssen. Ja. Und da sind die Zuschläge teilweise erheblich, prozentual gesehen, erheblich höher. Und zwar mit Recht, weil die Belastung so hoch ist. Sie ist für die, wie ich schon sagte, für die Gesundheit erheblich. Das wissen wir aus genug Untersuchungen, was Arbeitsmediziner, Betriebsmediziner sagen. Wir wissen das auch, dass das besonders belastend für das soziale und Familienleben ist. Und deswegen glauben wir, dass die Zuschläge da höher sein müssen. Wir glauben auch, dass das klar definiert sein muss. Wie lang wie sind die Schichten, wie lang sind Übergabezeiten und so weiter. Das sind alles Themen, die wir noch besser regeln wollen. Und da erleben wir im Moment doch ziemliche Blockade bei den Arbeitgebern, haben wir bei den Ländern erlebt und erleben wir jetzt auch bei den kommunalen Arbeitgebern.
Das ist ja recht erstaunlich, weil Sie auch gerade sagten, wir haben ja so viele Beispiele, ja, wir denken an Polizei, wir denken an Feuerwehr, ja, alle, es gibt so, so viele Berufsgruppen, die nachts und am Wochenende arbeiten müssen. Zum Glück, ja, das ist ja das Wunderbare, dass wir in einer solchen Gesellschaft leben, wo jederzeit Hilfe da sein kann und kommt. Aber was ist denn da die Reaktion, wenn man eben aufzeigt, okay, das ist übrigens die prozentuale, der prozentuale Aufschlag, den diese Berufsgruppen bekommen. Ärztinnen, Ärzte bekommen, da wird so gesagt, ist das quasi dieser Samariter-Bonus, den wir sozusagen, wird der uns im Vorfeld so angerechnet? Woher kommt das?
Ja, das haben Sie sehr schön beschrieben. Ich glaube, dieser Samariter-Bonus, also ne, wir sagen immer, Ärztinnen und Ärzte haben sich selbst einen sehr hohen ethischen Anspruch. Sie wollen für ihre Patientinnen und Patienten da sein. Das ist ja auch gut so. Das ist
wunderbar, bis zu dem Punkt, wo man sich selber schadet,
so,
ne?
Genau.
Denn da kann man nicht mehr da sein.
Bis zu dem Punkt, wo es ausgenutzt wird, auch, wo man sich selber ausnutzt. Wir bringen das immer so schön auf den Punkt, wenn wir sagen, wir brennen für unseren Beruf, aber wir lassen uns nicht verheizen.
Ja.
Und das ist auch gut so, denn die Ärztinnen und Ärzte, die, und das wissen wir, dass es gibt, in einem Burnout geht, die stehen, das ist für sie selber eine Katastrophe und sie stehen der Patientenversorgung nicht mehr zur Verfügung. Und das ist ja auch eine unserer Aufgaben als Gewerkschaft, die Kolleginnen und Kollegen zu schützen und zu sagen, so bis da ist eine Belastung okay und dann eben nicht mehr. Und wenn wir schon sagen, ja, natürlich muss es sein, natürlich müssen Ärzte nachts arbeiten, da muss das aber wirklich auch finanziell attraktiv wenigstens sein, weil das können wir ja nicht ganz wegnehmen. Und die Belastung darf nicht zu hoch sein. Das heißt, es dürfen eben keine Sachen, die im Tagesprogramm erledigt werden können, dann in die Nacht geschoben werden, weil da ist ja eh ein Arzt da. Ich nenne das immer so schön die E-Da-Kosten. Das darf nicht sein, sondern gerade für Bereitschaftsdienste ist das wichtig, dass das eben nur dafür da ist, dass wirklich jetzt akute Probleme auftreten. Dafür sollen die Kolleginnen und Kollegen da sein, aber nicht, um die Operationen noch zu machen, die eigentlich schon um 16 Uhr beginnen sollte.
Ja, aber so richtig eine Begründung von Arbeitgeberseite jetzt, Diskrepanz?
Naja, gut, die Arbeitgeberseite begründet natürlich
war schon immer
ein Stück weit verständlicherweise, wir sind so knapp finanziell.
Ja, okay.
Wir wissen ja, wie viele Krankenhäuser rote Zahlen schreiben. Wir haben das Geld schlicht nicht, um das dafür auszugeben. Wir wissen, dass Krankenhäuser seit vielen, vielen, vielen Jahren in Deutschland mindestens im Bereich der Investitionskosten chronisch unterfinanziert sind. Und das merkt man an allen Ecken und Enden.
Ja, gut. Auf der anderen Seite darf man dann eben auch nicht vergessen, das Geld ist nicht da, aber die Ärzte sind ja auch nicht mehr da. Also im schlechtesten Falle rutschen die durch extrem hohe Arbeitsbelastungen, extrem ungesundes Arbeiten in ständigen Nachtdiensten. Also ich kann mich auch an meine Assistenzarztzeit erinnern. Da war auch einfach die Frequenz bei uns waren es immer 24-Stunden-Dienste, was ich immer noch besser fand als dieses schnelle Wechseln irgendwie zwischen früher oder Nachtdienst. Aber das war was anderes. Aber es ist ja nicht nur so, dass man eventuell Gefahr läuft, auszubrennen, sondern wir haben ja auch ein massives Nachwuchsproblem. Zumindest sehe ich das. Ich bin jetzt ehemalige oder ich bin Viszeralchirurgin, aber eben nicht mehr in der Klinik tätig. Mhm. Aber wenn ich mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen spreche oder auch mit meinen Freundinnen und Freunden aus dem Studium, da, also gerade in dem chirurgischen Bereich, in vielen chirurgischen Fächern, die Leute kommen nicht mehr, ne? Also das ist ja auch
ein
Problem,
also,
was wir haben. Ne? Die Jungen sehen das plötzlich.
Genau, und die sehen diese hohe Belastung und sagen einfach, das will ich so nicht.
Ja.
Und da der Arbeitsmarkt ja offen ist für Ärztinnen und Ärzte, kann man sich auch andere Bereiche suchen. Mhm. Manche gehen ja sogar ganz schrecklicherweise sage ich.
Ja, sie haben jemanden vor sich sitzen.
Ja, ich sage das ja auch. Ist sehr schön, als Marburger Bundvorsitzende. Ich arbeite zwar noch im Krankenhaus, aber ja auch längst nicht mehr so viel wie früher. Insofern, nur das können wir uns natürlich in großem Umfang gar nicht erlauben. Und wir machen uns als Gewerkschaft auch sogar Sorgen, dass wir wieder in ähnliche Bereiche kommen könnten wie vor 2006, vor unseren ersten großen Tarifverträgen, als Deutschland, sag ich mal, eine Insel war mit Ärztinnen und Ärzten, die schlechte Arbeitsbedingungen hatten, schlecht verdient haben und die Länder um uns herum teilweise schon deutlich weiter waren und wir eine Nettoauswanderung hatten ins Ausland. Und nicht nur in Deutschland werden Ärztinnen und Ärzte gesucht, auch in Frankreich, in Großbritannien. Ja. Selbst in den USA.
Skandinavische Länder sind ja auch schon zu meiner Studienzeit immer wieder mal im Gespräch. Ja?
Richtig, absolut.
Man guckt sich das genauer an. Man hört, da ist auch eine Kinderbetreuung ist ganz wunderbar. Und das ist natürlich was anderes. Wenn ich jetzt hier um die Ecke, keine drei Straßen von hier entfernt, habe ich gesagt bekommen, als junge Frau im Studium, ach, Sie brauchen gar nicht Chirurgie hier großartig machen. Sie werden das sowieso nicht.
Oh Gott.
Jetzt sitzt eine Viszeralchirurgin hier und führt ein Interview mit Ihnen, aber gut. Genau, das ist nochmal was völlig anderes, aber es ist, also die Diskrepanz ist da ja auch unfassbar groß, was eben für Voraussetzungen teilweise auch herrschen.
So ist es, ne? Wir hatten schon einige Jahre her auch mal einen Kollegen aus Schweden, der berichtet hat, der aus Deutschland nach Schweden gegangen ist und der gesagt hat, also es war ganz komisch, am Anfang bin ich ganz normal, habe ich so nach 17 Uhr auch länger weitergearbeitet und dann hätte dann ziemlich
so
Ärger
wie alle von, wahrscheinlich
hätte
jetzt
dann ziemlich Ärger von seinen Kolleginnen und Kollegen gekriegt, die gesagt haben, sag mal, hallo, deine Zeit ist jetzt rum, jetzt kommt ein Bereitschaftsdienst.
Kannst du bitte mal nach Hause gehen?
Kannst du bitte mal nach Hause gehen?
Mach jetzt Übergabe und dann will ich nur noch deine in wehenden Kittel sehen. Ja,
ne, das sind einfach andere Arbeitsbedingungen und es ist unsere Aufgabe als Marburger Bund, uns auch für die jungen Kolleginnen und Kollegen einzusetzen, die sagen, schlimm genug, dass ihr früher euch das habt.
Ja.
Bieten lassen, dass ihr so viel, dass ihr auch teilweise ja noch länger als 24 Stunden am Stück gearbeitet habt.
Habe ich auch oft gehört von
Die Zeiten müssen vorbei sein, da haben die Kolleginnen und Kollegen auch vollkommen recht, die müssen auch vorbei sein, sondern wir müssen die Arbeit vernünftig verteilen und wir dürfen diesen hohen ethischen Anspruch, den wir als Ärztinnen und Ärzte haben, nicht ausnutzen lassen, wo es nicht nötig ist. In Akut- und Notfällen sind die Kolleginnen und Kollegen immer bereit einzuspringen.
Ja. Gerade würde das eine Lösung bringen, wenn man den Blick in auch andere Länder schweifen lässt, dass man da sich dann eventuell, also wir haben auf der einen Seite das Geld, was nicht so da ist, wie man sich das wünschen würde für die Vergütung. Wir haben Ärztinnen, Ärztemangel. Das heißt, wir haben auch wiederum da natürlich Besetzungsprobleme von eben Nacht- und Wochenenddiensten, aber irgendwie funktioniert es ja dann eben in Dänemark, in Schweden, in Norwegen anders und auch besser. Und auch da sind ja die Krankenhäuser oder das Gesundheitssystem ist ja jetzt nicht komplett marode in diesen Ländern. Kann man sich da was abschauen? Kann man da sagen, vielleicht gibt's da für uns ähnliche Lösungen oder ist das zu weit weg?
Ja, also zu weit weg würde ich jetzt nicht sagen, aber das Problem ist natürlich immer so, die Gefahr ist, große Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Ja,
also
okay.
Natürlich haben beispielsweise in Dänemark funktioniert ja schon der Zugang ins Gesundheitswesen ganz anders. Da werden viele Patientinnen und Patienten ja über eine Gemeindeschwester beispielsweise versorgt, die erstmal entscheidet, kriegt der Patient überhaupt Zugang zum Arzt oder eben nicht. Also das sind schon ganz andere Systeme teilweise. trotzdem kann man aber von Dingen lernen, die andere in anderen Ländern gut gelöst sind. Und man kann genauso gut auch sehen, was eben gerade gar nicht funktioniert. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir unsere Mitglieder alle 2 Jahre befragen, in dem sogenannten Marburger Bund Monitor, und dann auch immer wieder sehen, wo drückt denn besonders der Schuh. Und was wir mit Sorge über jetzt eine lange Zeitperiode sehen, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in Teilzeit arbeiten, dass das deutlich zunimmt. Und zwar ganz besonders in dem Bereich 80%-Stelle, also Kollegen, die von Vollzeit auf eine 80%-Stelle gehen. Und ein häufiger Grund, der uns dann in umfangreichen Freitextantworten oft genannt wird, ist, dann habe ich wenigstens einen garantierten freien Tag in der Woche.
Und das heißt, man ist dann fast bei einer normalen durchschnittlichen Arbeitszeit, wenn man nur in Anführungsstrichen
genau.
80% also arbeitet.
Wir verzichten ja, also auf Gehalt und sagen, dafür habe ich dann wenigstens einen freien Tag, und der Tag, wo ich nicht reinkomme, ist auch schon mal ein Tag, wo ich keine Überstunden mache. Das ist aber besorgniserregend. Das ist gut, wenn es da möglich ist, wo es nötig ist, aber wir würden uns natürlich wünschen, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass Ärztinnen und Ärzte auch wirklich vollzeitig arbeiten können. Wenn es für sie möglich ist, weil wir einen Ärztemangel haben, weil wir wissen, dass in den nächsten 10 Jahren deutlich mehr als 30% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen in den Ruhestand gehen. Die Babyboomer scheiden nun mal aus dem Berufsleben. Und wir wissen, wir haben Nachwuchsprobleme, und die vollzeitig arbeiten wollen, denen müssen wir das auch ermöglichen. Und dafür brauchen wir gute Arbeitsbedingungen und geregelte Arbeitsbedingungen. Die Kollegen müssen sich auch darauf verlassen können, wenn da das freie Wochenende geplant ist, dass es auch wirklich das freie Wochenende wird.
Da habe ich auch in den Unterlagen, die ich mir im Vorfeld angeschaut habe, gesehen, da gibt's von Ihnen zumindest auch Vorschläge, wenn eben sowas, also Nummer 1, der Dienstplan sollte Minimum einen Monat im Vorfeld fertig sein, und an dem soll dann eben auch nicht mehr gerüttelt werden. Gut, Krankheiten lassen wir jetzt mal außen vor, denn natürlich muss man ja auch als Arzt oder Ärztin krank werden dürfen. Aber gerade dieses spontane Einspringen, ich glaube, da hatte ich auch was gesehen, da sind sie auch eigentlich dabei und sagen, wenn dann jemand so eine spontane Schicht möglich macht in seinem Alltag, der eigentlich anders geplant war, und ja, ich mache jetzt hier die Samstagnacht oder ich mache den Sonntagsdienst, den 24er, dass da auch dementsprechend eine andere Vergütung bei rauskommt, oder wenn ich es richtig gesehen habe, auch Anspruch auf zusätzlichen Urlaub, also auch einen Ausgleich.
Es müssen Zuschläge dann automatisch ausgelöst werden, und zwar auch nicht so, dass die Ärztin, der Arzt dann sagen muss, ich hätte gern, sondern dass
erinnern und nochmal dreimal nachfragen.
Dass das dann auch automatisch passiert. Ja. Also das ist auch etwas, was uns ein bisschen Sorge macht, dass wir sagen, wenn wir dann mit den Arbeitgebern gemeinsam einen Tarifvertrag geeinigt haben und den ja auch alle gemeinsam unterschrieben haben, dann müssen wir das auch so meinen, und dann muss der auch so umgesetzt werden. Und es darf keine Diskrepanz geben zwischen dem, was auf dem Papier steht, und dem, wie es gelebt wird. Und auch das wissen wir von unseren Mitgliedern, dass das leider in nicht gerade ganz wenigen Krankenhäusern der Fall ist.
Da haben Sie jetzt ein bisschen noch Shift. Wissen Sie, wie viel da die
Nein, das
die
wissen wir tatsächlich noch nicht. So genau. Da haben wir keine klare Statistik, weil es auch schwierig ist, weil manchmal ist es natürlich nur ein ganz kleines Detail, was fehlt. Okay. Das würden wir jetzt noch nicht gerade als Tarifuntreue.
Wie schwer wiegt man dann was?
Genau, wiegt man was, ist schwierig. Aber wir hören natürlich schon manchmal auch von Mitgliedern relevante Tarifuntreuen. Manchmal reicht es dann auch, wenn unsere Juristen den Arbeitgeber anschreiben und freundlich daran erinnern.
Auch das
was
sollte natürlich
steht,
nicht
aber eigentlich sollte,
notwendig sein.
So ist
ne?
es. Eigentlich sollte das gar nicht notwendig sein. Ja.
Sehen Sie denn in der kommenden Krankenhausreform, die ja jetzt auch überall besprochen ist, aus unterschiedlichsten Gründen, aber gibt es in diesem riesigen Konstrukt, was da alles in Umbruch ist, was alles geändert werden soll, ob das jetzt Digitalisierung ist, ob das jetzt Umstrukturierung von Abläufen ist, aber gibt es da eventuell einen Ansatz, wo man sagen kann, ja, und hier müsste man jetzt eigentlich an der Stelle, an dieser Schraube mal nochmal genauer hingucken, das ändern, dann kämen wir vielleicht eben auch auf gesundheitlich verträgliche Dienste auf eine vernünftige Vergütung, ohne dass wir da in horrende rote Zahlen rutschen?
Also erstmal im Gesamtkontext der Krankenhausreform gibt es Chancen und Risiken.
Mhm.
Die Chancen sind die, dass ja die Idee ist, mit etwas weniger Krankenhausstandorten und wie groß das etwas ist, wissen wir noch nicht so genau, aber mit weniger etwas größere Abteilungen zu haben. Das ist etwas, was wir als Marburger Bund schon seit vielen, vielen Jahren für sinnvoll halten. Wir haben immer gesagt, was macht's für einen Sinn, wenn Krankenhäuser rechts und links der Straßenseite das Gleiche anbieten. Das ist Quatsch. Es wäre besser, das eine Haus wird sich auf den einen Bereich spezialisieren, das andere auf den anderen. Dann haben beide größere Abteilungen. Die Einzelabteilung ist dann größer. Und das ist gut für die Kolleginnen und Kollegen, weil dann in der Regel eben weniger Dienste anfallen.
Mhm.
Das ist also eine Chance. Wenn ich also ein Arztteam von 20 Kollegen habe, haben die logischerweise weniger Nachtdienst, als wenn ich eins von 10 habe. Allerdings, wenn 20 sind, sind ja in der Regel auch die Patienten deutlich mehr, die versorgt werden müssen, sodass
ja,
dann oft das Thema weggeht vom Bereitschaftsdienst hin zum Schichtdienst.
Mhm.
Und da gibt's wieder Kollegen, die sagen, ja, ist genau das, was ich will, ist mir lieber, klar, geregelt. Und andere sagen, nee, das ist etwas, was man auf Dauer nicht aushält, so zu arbeiten. Das macht man mal ein, zwei Jahre. Und dann sagt man, das ist für mich mit meiner Gesundheit nicht vereinbar. Also das ist einmal das Thema. Also größere Abteilungen können besser laufen, können natürlich auch Krankheitsausfälle besser kompensieren im Personal. Risiken sind sicher allein dadurch, dass wir natürlich einen riesen Umbruch haben werden. Also wir werden ja jetzt als erstes in Nordrhein-Westfalen, weil da ja schon die Bescheide für die Krankenhäuser raus sind. Und dann, wenn das der Bundestag das so beschließt, wie es im Moment im Referentenentwurf ist, irgendwann ja auch in den anderen Bundesländern ja mal Bescheide haben, die dazu führen, dass Krankenhäuser schließen werden. Also es schließen auch jetzt schon Krankenhäuser, weil sie in Insolvenz gehen. Aber Krankenhäuser werden schlicht geschlossen und dann werden sich natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die Pflege, die Ärztinnen und Ärzte überlegen, was mache ich denn jetzt? Mein Krankenhaus, in dem ich vielleicht jetzt 25 Jahre gearbeitet habe, wird jetzt geschlossen. Und die rentennahen Jahrgänge werden sich vielleicht sagen, auch jetzt für die letzten 2 Jahre tue ich mir das auch nicht mehr an, noch irgendwo anders hinzugehen. Das heißt, die Befürchtung ist schon groß, dass wir da auch in dieser Umbruchphase relevant Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren werden. Und zwar aus der Pflege wahrscheinlich noch mehr als aus der Ärzteschaft.
Ja.
Weil die Pflege ja mehr als die Hälfte der Pflegefachkräfte arbeiten teilzeitig. Und das heißt, dass jeder Weg, wenn ich eine Viertelstunde länger fahre, gerade für eine Teilzeitkraft, sich dann manches möglicherweise nicht mehr lohnt oder manche sich dann entscheiden, naja, dann gehe ich jetzt in einen anderen Pflegebereich bei mir im Ort, vor Ort oder in die Altenpflege oder wie auch immer. Da werden wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren, mit Sicherheit in dieser Umbruchphase. Wie viele das sind, ist, glaube ich, schwer zu prognostizieren. Aber das ist eigentlich etwas, was wir uns auch natürlich nicht leisten wollen. Denn der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ist ja deswegen so bedeutsam, weil man könnte ja sagen, Fachkräftemangel haben wir in anderen Bereichen ja auch in Deutschland.
Mhm,
das ist ja wirklich nicht nur das Gesundheitswesen betroffen. Aber im Gesundheitswesen ist es halt so, die Fachkräfteschere geht immer weiter nach unten auf und der Versorgungsbedarf wird aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung, also der Gesellschaft langen Lebens, was ja auf der einen Seite erfreulich ist, aber der Versorgungsbedarf wird höher werden.
Ja.
Das heißt, die Schere geht weiter auseinander.
Also da gibt's auch nicht so, also da sehen Sie eigentlich eher, sagen wir mal, mit erwartendem Bangen der Sache so ein bisschen entgegen.
Also wir brauchen, was im Moment leider vollkommen fehlt in der Krankenhausreform, ist der Blick auf die Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung. Das wird in vielerlei Hinsicht vernachlässigt.
Was ja besonders dramatisch ist, weil
so
wenn
ist
man
es.
Die schon fast verloren hat, ja, wenn die schon sagen, nö, eigentlich jetzt bin ich hier fertige Ärztin und ich überlege aber, ob ich nicht eben in irgendeine Beratung gehe oder sowas, ja, was völlig klinikfremd ist, das ist ja...
Ja, noch eben ja Gott sei Dank die meisten in
ja,
die Patientenversorgung,
stimmt.
Aber das muss man eben auch so halten wollen und dazu braucht es einen durchaus auch einen Fokus auf die Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung, denn die muss gut stattfinden, aber durch diesen Umbruch wird das besonders schwierig werden. Und wohingegen es jetzt im Moment noch so ist, dass Kollegen ja gerade an großen Kliniken ihre ganze Weiterbildungszeit auch dort verbringen können, wenn sie es wollen, wird es dann nach Umsetzung der Krankenhausreform sicher notwendig sein, mehrere Weiterbildungsstellen zu haben, weil ja gar nicht mehr viele Kliniken alles anbieten können, was man lernen muss in der Weiterbildungszeit.
Weil wir dann eben wahrscheinlich die größere Spezialisierung haben.
Genau. Ja. Ne? Und das wiederum wird dazu führen, ne, dass man die Weiterbildungsstellen wechseln muss. Da könnte man jetzt erstmal sagen, naja, ist doch nicht schlecht, dann lernt man auch andere Strukturen mal kennen. Ja. Aber nur ist man in der Weiterbildungszeit in der Regel auch in einer Phase zum Beispiel der Familiengründung.
Ja.
Und ich kann mich selber auch noch gut erinnern, wie schwierig das ist, Kinder und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Zumal es leider auch da ja auch immer noch so ist, dass die Kinderbetreuung in Deutschland nicht gut gelöst ist für die allermeisten. Das Thema familienfreundliches Krankenhaus betreiben wir als Marburger Bund jetzt, ich weiß schon gar nicht mehr, jedenfalls seit vielen, vielen Jahren. Es ist ein bisschen besser geworden, aber nur ein bisschen.
Ein bisschen.
Und das ist zu wenig. Und auch hier würde ich mir natürlich wünschen, dass die Chance der größeren Strukturen vielleicht auch genutzt wird und die Arbeitgeber mal sagen, ja, für uns lohnt sich das, auch Kinderbetreuung zum Beispiel mal in Ferienzeiten anzubieten. Was bleibt den Kolleginnen und Kollegen dann anderes übrig, als sich Urlaub zu nehmen in den Zeiten, wo ihre originäre Kinderbetreuung sozusagen geschlossen ist. Also da muss ich endlich mal was tun, denn sonst zwinge ich ja geradezu die Ärztinnen und Ärzte mit kleinen Kindern länger in Weiterbildung zu bleiben, als eigentlich nötig ist, weil die nämlich schon in der Weiterbildungszeit in der Teilzeittätigkeit gehen, um das überhaupt noch hinzukriegen.
Ja, also ich überlege gerade sehr, sehr hin und her. Ich glaube, ich kenne fast ausschließlich Eltern, die dann in Teilzeit gegangen sind, weil es, also gut, das ist jetzt mit Sicherheit in der Chirurgie auch nochmal eine andere Geschichte, was da dann so ein Nachtdienst bedeutet. Und da kann man natürlich auch nicht sagen, ich mache Teilzeit und ich gehe um eins, sondern das waren dann bei uns schon auch immer lange Tage. Aber das ist völlig richtig, genau. Also wenn, dann hat man Kinder bekommen und ist in Teilzeit weitergegangen, weil es eben auch einfach anders gar nicht stemmbar war.
Und da würden wir uns als Marburger Bund eben wünschen, dass auch solche Weiterbildungsverbünde möglich werden, dass also Kliniken auch miteinander vereinbaren, ja, die Ärztin, der Arzt in Weiterbildung kann bei uns diese zweieinhalb oder wie viele Jahre diese Inhalte lernen und vielleicht geht die Kollegin dann auch in der Nähe nochmal in den niedergelassenen Bereich und macht einen Teil der Weiterbildungszeit dort. Aber möglichst das aus einem Verbund stricken und nicht jeden Einzelnen nicht es nötig machen, dass sie sich immer wieder nach einem neuen Arbeitgeber umschauen. Dafür bräuchten wir tatsächlich, um das zu ermöglichen, auch gesetzliche Änderungen, um das Thema Arbeitnehmerüberlassung, um das Thema Steuerrecht da zu lösen. Dazu haben wir als Marburger Bund auch schon sehr konkrete Gesetzesänderungsvorschläge unterbreitet, sowohl dem Bundesgesundheitsministerium als auch Ministerium, als auch vielen, vielen Abgeordneten und hoffen, dass es da zu Änderungen kommt, um das zumindest zu ermöglichen.
Gab es da schon Feedback? Nein, das ist erstmal nur rausgegangen.
Genau.
Und dann, ja, es sind unfassbar viele Baustellen, aber was ich recht erstaunlich finde, beziehungsweise es macht natürlich auch Sinn, wenn man genauer darüber nachdenkt, man kommt immer wieder zurück zu den Jüngeren, ne? Zu dieser Basis, die nachkommen muss, die wir ja hoffentlich auch häufig mit unserem Podcast mitunter ansprechen. Das ist ja auch gerade für eben diejenigen, die sagen, oh, ich bin jetzt so in der Klinik neu, ich muss mich erstmal orientieren und was, da ist schon wieder eine neue Studie rausgekommen, habe ich jetzt nach meinen zwei Nachtdiensten nicht auch noch gelesen. Dafür sind wir ja auch da, das zusammenzufassen. Aber ich finde das sehr schön, weil ich habe eben auch immer das Gefühl, das, was Sie jetzt auch gerade beschrieben, auch in der Krankenhausreform, die werden einfach nicht mitgedacht. Die sind halt irgendwie da und die kommen von der Klinik und man wird so in diesen großen Apparat der Klinik geschmissen, weil die wenigstens, man muss ja selbst, wenn man Allgemeinmedizin macht, muss man ja irgendwie Zeit in der Klinik verbracht haben. Das heißt also, da kommen alle am Anfang hin und sind auch erstmal mit dieser ganzen großen Situation überfordert.
dann kommen ganz schnell irgendwie vielleicht Kinder dazu oder genau, man muss sich erstmal ordnen, wie geht's mit meiner Weiterbildung weiter. Aber da müssen wir eigentlich mehr uns um die kümmern.
Ja, sehe ich genauso. Mhm. Und da wird ja auch immer mal gesagt, naja, wie kann das denn, dass so viele unzufrieden sind in ihrer Weiterbildung, dass sie immer wieder sagen, es wird sich zu wenig Zeit für uns genommen. Das hat natürlich viele verschiedene Gründe, aber einer davon ist eben, dass wir in Deutschland pro Krankenhausfall, also pro Patientin, die wir behandeln, viel weniger Ärztinnen und Ärzte haben als in den allermeisten anderen Ländern. Das kann man ja sehr schön vergleichen. Mhm. Auch das hat aber wieder verschiedene Ursachen. Also wir behandeln ja viel mehr stationär als in anderen Ländern. Mhm. Leistenbrüche werden in den meisten anderen Ländern zu 90% ambulant behandelt, bei uns noch zu 70%, mehr als 70% im Krankenhaus. Also da sind viele verschiedene Baustellen. Aber das führt, dieser hohe Druck führt dazu, dass selbst die Kolleginnen und Kollegen, die gerne weiterbilden würden, die Oberärzte, die gerne ihr Wissen weitergeben wollen, aber so im Zeittaktdruck sind, dass sie selber eben zu wenig Zeit haben, um die Kollegen weiterzubilden. Also
und dann
sind
fällt
da in so einer Spirale.
Als erstes runter.
Und das darf es nicht sein, sondern wir müssen eben Weiterbildungszeit für Weiterbildung wirklich einplanen. Und deswegen sind wir auch als Marburger Bund, und ich darf ja auch Vizepräsidentin der Bundesärztekammer sein, der festen Überzeugung, wir brauchen ein ärztliches Personalbemessungssystem. Und das hat die Bundesärztekammer entwickelt. Und wir hoffen sehr, dass das jetzt im Rahmen der Krankenhausreform umgesetzt wird, weil das eben all diese Zeiten mit berücksichtigt, Zeiten für Fortbildung, Zeiten für Weiterbildung, Zeiten wirklich für Übergaben und so weiter. Und die vielen Tätigkeiten, die wir als Ärztinnen und Ärzte machen müssen, die immer vergessen werden. Ich sag mal, Stichwort Transfusionsbeauftragter, Stichwort.
Ja, macht man so nebenbei. Bist du jetzt? Das kriegt man dann so auf den Gang zwischen, also bei mir zwischen einer OP und der nächsten oder zwischen einer Übergabe und der ersten Blutabnahme hingeworfen. Ja. Ah, machst du das? Hier hast du 10 Akten oder sowas. Ja.
Und so kommt es eben zu den mehr als 60 Millionen Überstunden im Jahr, die angestellte Ärztinnen und Ärzte machen. Und das muss mal aufhören. Und wenn Herr Lauterbach mit Recht sagt, wir wollen eine gute und qualitative Patientenversorgung. Dazu gehören eben eine ausreichende Anzahl gut weitergebildeter Kolleginnen und Kollegen.
Ich habe so ein bisschen in den letzten Tagen kam da erst die Meldung. Es passte sehr gut zu unserem Gespräch, deshalb habe ich mir das extra nochmal rausgesucht. In England, also im NHS, das ist jetzt natürlich auch ein völlig anderes System. Ich habe da auch mal ein paar Monate gearbeitet, also ist mir das bewusst, dass man das wirklich gar nicht vergleichen kann. Aber da haben ja jetzt gerade die ganz Jungen was Ordentliches für sich erreicht. Also es ging da wirklich nur um, soweit ich das gesehen habe, um eine Gehaltserhöhung von aber 22%. Das ist ja, das kann man so mal mitnehmen, ne? Fast ein Viertel mehr. Müssen die Jungen bei uns vielleicht auch lauter werden? Habe ich überlegt. Also weil das waren ja viele, viele Streiks, die da ins Leben gerufen haben. Und was ich auch nochmal extra nachgeguckt habe, es gab dann Einigungen, aber gerade die Jungen, also diese Junior Doctors, das ist dann auch nochmal so eine richtige feststehende Gruppe quasi, die haben ja gesagt, nee, das reicht uns jetzt nicht, wir machen weiter.
Also erstmal, soweit ich weiß, ist die Unterschrift noch nicht drunter, aber wir freuen uns erstmal sehr.
Genau, drücken wir mal die Daumen, dass jetzt auch gleich trocken ist.
Wir freuen uns erstmal sehr für die Kolleginnen und Kollegen und in der Tat haben die sich über lange Zeit da sehr für eingesetzt und das ist ja nicht nur ein Einsatz für sie selber, der per se schon mal ganz wichtig ist, das ist auch ein Einsatz für die Bevölkerung in Großbritannien, für die Patientinnen und Patienten, denn die wollen auch von ausgeschlafenen und ausgeruhten Ärzten operiert werden idealerweise und nicht von den Übernächtigten.
Nee, bitte nicht. Das möchte niemand.
Das möchte niemand. Und insofern freuen wir uns darüber. Ja, müssen wir lauter werden? Naja, also prinzipiell stellen wir ja auch in Deutschland fest, dass wir immer wieder laut werden müssen. Auch der Marburger Bund hat ja jetzt einen Warnstreik beschlossen vor der nächsten Verhandlungsrunde mit dem Verband Kommunaler Arbeitgeber, weil wir in der letzten den Eindruck hatten, irgendwie werden wir nicht so richtig ernst genommen. Mhm. Prinzipiell begrüßen wir eigentlich, wenn wir eine Einigung am Verhandlungstisch herbeiführen können und nicht...
Bitte nicht laut werden, sondern...
Nicht laut werden müssen, sondern einfach uns einigen können dort. Also wenn sich ein Streik vermeiden lässt, sind wir froh, wenn wir den vermeiden können. Aber wenn er sich nicht vermeiden lässt, sind wir auch hervorragend vorbereitet, um das zu tun. Und in der Regel, und das ist auch gut so, folgen uns ja auch dann unsere Mitglieder und machen da ihren Unmut auch lautstark, geben dem Ausdruck.
Das war ja auch zu sehen. Also, und es hat auch was gebracht, ne? Also ich meine, die Charité war in den letzten paar Monaten, also sagen wir mal im Winterhalbjahr, glaube ich, war das so, im letzten halben, Dreiviertel ist es inzwischen her, da waren ja hier die größeren Streiks und die anderen Uniklinika auch. Und es hat ja, gut, wie Sie sagten schon, es ist nicht natürlich nicht hundertprozentig das, was wir uns vorgestellt haben, aber das ist es nie. Aber es hatte auch einen Effekt.
Genau, es hat dann schon einen Effekt. Und deswegen ist das auch manchmal nötig, das zu tun. Wir schließen natürlich immer vorher Notdienstvereinbarungen mit den Kliniken. Uns ist natürlich wichtig, dass die Patientenversorgung gerade in Akutfällen und Notfällen darunter nicht leidet. Klar, planbare Operationen oder Eingriffe müssen dann mal verschoben werden. Aber das ist offensichtlich notwendig, um klarzumachen, also jeden Kompromiss können wir nicht mittragen, sondern es ist unsere Aufgabe für unsere Mitglieder, uns einzusetzen.
Ja, also es ist noch viel zu tun.
Die Arbeit geht nicht aus.
Auch die nächsten paar Wochen, Monate spannend bleiben. Wir verfolgen das mit, wenn Sie sagen, da kommt jetzt noch mal was, weil eben auch einfach klar war mit den ersten Verhandlungsrunden, so können wir leider noch gar nicht zusammenkommen. Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass es da jemanden gibt, der sich so viel kümmert, dass da eben das Auge da ist und dass eben auch gerade die Jüngeren, die in der Vergangenheit zumindest häufig vergessen wurden, mitgedacht werden und da auch gesagt wird, nein, da bitte nochmal drüber nachdenken und dieses und jenes in die Richtung sollte es dann gehen.
Ja, wir haben viele aktive, sehr aktive Landesverbände. Mhm. Wir haben Gott sei Dank Kolleginnen und Kollegen, die sich vor Ort in den Krankenhäusern selber engagieren und sagen, ich bin hier Ansprechpartner für diese Themen und nur so kann es funktionieren. Es reicht nicht, wenn wir als Bundesverband Marburger Bund den Fokus da haben, unsere Tarifkommission, sondern wir sind angewiesen auf die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die das alles mittragen und da sind wir auch sehr dankbar für.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für diesen Einblick in eben das, was gerade so ansteht im Marburger Bund, was eben ja alle betrifft, nämlich Tarife, Verhandlungen, bessere Arbeitsbedingungen, fairere Arbeitsbedingungen für alle. Dass so stressige Arbeit wie am Wochenende und in der Nacht auch fair vergütet wird, beziehungsweise ausgeglichen. Da bin ich ja auch immer eine ganz große Freundin von gewesen. Ja. Ich glaube, das sind wir alle, dass wir dann eben merken, gut, ich will diesen einen freien Tag, ja, den brauche ich jetzt wirklich. Und dass da weiter für gekämpft wird, für sich engagiert wird, ich glaube, das ist wichtig zu wissen.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Das war unser großes Ne Dosis Wissen Spezial zum Thema Arbeitsbedingungen, Arbeitskampf, Verhandlungen. Was passiert da eigentlich genau? Und ich hoffe, wir konnten euch damit einen besseren Einblick bieten in das, was man selber so vorgelegt bekommt und unterschreibt, unterschreiben muss vielleicht sogar. Und wie das eigentlich in Zukunft vielleicht hoffentlich weitergeht, damit wir alle noch lange in diesem Beruf durchhalten. Wenn euch die Dosis Wissen, speziell auch jetzt das Spezial, gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns einen Kommentar, wo das möglich ist. Vergebt Sterne. Empfehlt uns gerne weiter, damit mehr Leute von der Dosis Wissen und auch diesem Spezial erfahren können.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.